Hallöchen, guten Morgen. Könnt ihr mich hören und verstehen? Super. Ja, freue mich, dass ich mal wieder bei euch sein kann. Liebe Grüße aus dem Martin-Luther-Haus und ich habe Werbung mal in eigener Sache. Wir feiern nämlich am 21. August Gemeinschaftsjubiläum und 125 Jahre. Und es gibt sogar ein kleines Grußwort von eurer Gemeinde am Nachmittag. Und dazu möchte ich euch alle, also alle nicht, aber gerne ein paar Leute einladen, wer Lust hat und sagt, okay, ich fühle mich mit der Gemeinschaft verbunden. Es gibt ja seit vielen Jahren eine enge Verbundenheit. Der ist herzlich eingeladen. Ich bringe nächstes Mal nochmal ein paar Flyer mit, nächste Woche, und sage nochmal ein paar Takte dazu. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, einige aus der Christuskirche dabei zu begrüßen am 21.8. Genau. Ja, ihr Lieben, ich habe heute etwas mitgebracht. Und zwar, das kann man da sehen, so ein bisschen, aber ich gehe auch mal rum und zeige es euch. Nämlich ein zerbrochener und ein zusammengeklebter Blumentopf. Ne? Das ist also ein Blumentopf, der mal zerbrochen wurde. Und wie er zerbrochen wurde und warum, erkläre ich euch gleich. Auf jeden Fall habe ich dieses Teil mal heute mitgebracht. Ist entstanden bei einer Familienaktion bei uns im Martin-Luther-Haus. Wir haben so ein Projekt, das nennt sich Kirche Kunterbunt. Und da gab es auch, bei einer Station sollte man, das hatte natürlich auch seinen Sinn, sollte man einen Blumentopf zerbrechen und dann wieder zusammenkleben. Und das wurde dann auch gemacht. Und was denkt ihr, wie alt war der Mensch, der das gemacht hat? Ich gebe euch jetzt mal drei Alter vor und ihr müsst mal sagen, wie alt. Ne? 9 Jahre? 13 Jahre oder 47 Jahre? 9 Jahre, ne? Genau. Noch jemand eine andere Idee? Wenn er schon so fragt, hallo? 47, genau. So, 47 bin zufällig ich. Und in der Tat habe ich gedacht, ich beteilige mich auch mal an dem Ding, also an der Aktion, zerschlage diesen Blumentopf und klebe ihn wieder zusammen. Und das ist dabei rausgekommen. So. Wie findet ihr ihn so? Ist er schön?
Sehr modern.
Sehr, sehr modern. Ich danke dir. Das ist doch diplomatisch. Das ist modern, ne? Das ist immer eine Frage der Perspektive. Das ist auf jeden Fall modern, mindestens modern. Nein, also hier ist das passiert, was immer passiert, wenn ich, seit ich Kind bin, gelingt mir einfach praktisch nichts. Ich habe also die sogenannten zwei linken Hände. Wenn ich etwas Handwerkliches versuche oder basteln oder werkeln will, das geht einfach immer in die Hose, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Und als ich habe gedacht, ich versuche es nochmal. Ich habe ja schon 47 Jahre Erfahrung, dass mir das nie gelingt. Und dann habe ich gedacht, Mist, schon wieder, hat es schon wieder nicht funktioniert. Die Elfjährigen, die saßen da neben mir und haben das schön zusammengeklebt und bemalt. Und Thorsten Küster bekommt wieder nur so ein Ding hin. Da habe ich mir gedacht, das schmeißt du in den Mülleimer, das ist doch Kacke und so. Oh, sorry, bin ja hier in der Kirche. Also es ist nicht so schön. Und dann habe ich gesagt, stopp. Nein, das wirfst du nicht weg. Erstens ist es modern und es hat eigentlich oder vielleicht etwas mit unserem Leben zu tun. Denn dann habe ich mir überlegt, wie ist eigentlich unser Leben? Natürlich ist das Leben von uns unterschiedlich. Ja? Ihr habt jede eine andere Biografie, das kann man nicht alles über einen Kamm scheren, aber ich habe mich gefragt, ist unser Leben insgesamt tendenziell ein Durchschnittsleben, so wie dieser intakte Blumentopf, also da läuft immer alles rund. Da gibt es keine Makel, keine Kratzer, keine Risse, keine Brüche. Ist das unser Leben oder ist unser Leben eher so? Da gibt es Dinge, die rund laufen, die schön sind. Es gibt aber auch Risse in unserem Leben und Brüche, wo wir sagen, da sind Dinge schiefgelaufen. Manche dieser Risse und Brüche haben wir einigermaßen zusammengeklebt und es geht wieder. Es gibt aber auch Risse und Brüche, da haben wir uns Mühe gegeben, aber das mit dem Zusammenkleben hat nicht so richtig funktioniert. Und dann gibt es sogar noch Teile, die sind ganz, die fehlen ganz, die sind überhaupt nicht fertig, die sind offen. Ich weiß übrigens nicht, wo dieses fehlende Stück geblieben ist. Ich habe alles abgesucht. Vermutlich habe ich schon falsch zusammengeklebt hier, egal. So ist in unserem Leben auch manches überhaupt nicht fertig. Ist unser Leben so Oder vieler unserer Zeitgenossen und bei dir vielleicht auch eher so. Mit Rissen, mit Brüchen, mit Kratzern und mit Makel. Ich glaube, wenn ich mich selbst angucke und wenn ich andere angucke, ich bin ja seit 23 Jahren Pastor, dass ich finde, dass viele Lebensgeschichten eher so sind. Der eine hat ein paar mehr Kratzer als der andere, ein paar mehr Brüche und Risse. Aber ein Leben, das nach 80 Jahren so ist, kenne ich eigentlich nicht. Wenn du sagst, doch, das ist mein Leben, finde ich super, ja, dann gratuliere ich dir, dass du so ein Leben hast. Ich kenne es oft anders. Was können denn eigentlich solche, habe ich mir überlegt, solche Risse sein, solche Brüche? Was kann denn unser Leben so verletzen? Das können Verletzungen sein, die uns zugefügt worden sind. Ja? Dass unsere Eltern, unser Partner, Mann oder Frau uns einfach ignoriert, dass wir gedemütigt werden, vielleicht auch, dass wir misshandelt werden, dass wir missbraucht werden. All das ist möglich. Oder Schicksalsschläge, dass jemand mit der schweren Erkrankung zu kämpfen hat oder mit Verlust, dass ein geliebter Mensch gestorben ist. Dass Beziehungen zerbrechen, dass Ehen zerbrechen, dass Familien kaputt gehen, das sind doch Gründe, warum es Risse und Brüche gibt in unserem Leben. Und da gibt es auch noch Dinge, die tabu sind in unseren Gemeinden, nämlich Schulden. Wenn jemand auf vielen Schulden sitzt und nicht runterkommt oder wenn jemand Süchte hat. Und ich meine jetzt nicht nur den Klassiker Alkoholsucht, es gibt so viele verschiedene Süchte, die man auch nicht immer sieht. Und das sind einfach Tabus in unseren Gemeinden. Lange Rede, kurzer Sinn, es gibt viele Gründe, warum in unserem Leben Risse sind, Brüche sind, warum Kratzer da sind und warum nicht immer alles so gut funktioniert. Und nun, jetzt ist das ja keine gute Nachricht, ne? Dass unser Leben oft so aussieht. Wir wollen ja, dass es erfolgreich ist. Wir wollen ja gut dastehen. Wir wollen ja glücklich sein. Wir wollen ja erfolgreich sein. Und dann habe ich mich gefragt, wie soll man eigentlich im Frieden mit sich selbst leben angesichts solch eines Lebensblumentopfes? Und jetzt kommt der Glaube ins Spiel. Der Glaube an Jesus Christus. Was hat dieser Blumentopf mit Jesus Christus zu tun, mit Gott zu tun? Und ich möchte es euch sagen, Gott hat eine Schwäche für solche Dinge, für Dinge, die nicht intakt sind, die nicht perfekt sind, die schwach sind, die zerbrechlich sind. Gott hat eine Schwäche dafür. Sein Herz schlägt besonders stark, wenn er auf Menschen trifft, auf Dinge trifft, die nicht super laufen, sondern wo Menschen sagen, ich komme an meine Grenzen, da sind Dinge kaputt gegangen, was auch immer. Da ist Gott besonders mit seinem Herzen dran. Und das gilt für die ganze Geschichte, die Gott mit seinen Menschen hat. Ich möchte nochmal diesen einen Vers zitieren, den du eben vorgelesen hast. Paulus schreibt nämlich im 2. Korintherbrief, wir haben diesen Schatz des Evangeliums in irdenen, in zerbrechlichen Gefäßen. Schon die ganze frohe Botschaft von Jesus ist ja nicht irgendwie super perfekt. Das ist schon alles ziemlich zerbrechlich. Ich will euch das an drei Beispielen deutlich machen. Die Bibel zum Beispiel. Ja? Wir sagen als Christen, die Bibel ist Gottes Wort. Okay. Aber das sehen ja längst nicht alle Menschen so. Objektiv ist die Bibel ja nicht Gottes Wort, sondern sie ist ja erstmal Menschenwort. Sie ist noch nicht mal ein Buch, sondern sie ist eine Büchersammlung, 66 Bücher. Die ist geschrieben worden von ganz normalen Menschen wie du und ich. Man hat Dinge abgeschrieben, man hat Dinge ergänzt, man hat auch Dinge zurückgenommen. Man hat auch um einzelne Bücher gestritten. Ja, es ist nicht so, dass das alles auf einmal klar war. Zum Beispiel der Jakobusbrief, den lesen wir gerade im Bibelgespräch. Und der Jakobusbrief war umstritten. Da hat man wirklich jahrhundertelang überlegt, soll das Ding überhaupt in die Bibel? Im Alten Testament war es das Buch Esther. Da waren sich die Juden lange nicht klar, ob das in die Bibel gehört. Lange Rede, kurzer Sinn, die Bibel ist ein menschliches Buch. Aber warum sagen wir, dass es Gottes Wort ist? Weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass Gott sich mit diesen alten Texten, mit diesen heiligen Texten verbunden hat. Weil er diese alten Texte gebraucht, weil er seinen Geist an diese alten Texte geklebt hat, weil er spricht durch diese menschlichen Worte, darum sagen wir, das ist Gottes Wort, aber nicht, weil Gott das geschrieben hätte. Das ist ja im Islam so. Ne? Muslime glauben, dass der Koran von Gott direkt diktiert wurde. Darum ist auch im Islam nur der original arabische Koran Gottes Wort. Wir Christen, wir können jede mögliche Übersetzung nehmen, weil wir sagen, Gott verbindet sich mit diesen menschlichen Worten. Und weil diese Worte nicht perfekt sind, weil das alles menschlich ist, darum findet Gott das toll. Gott hat einen Charme für Nicht-Perfektes. Gott hat einen Charme dafür, wenn etwas nicht rund läuft. Das zweite Beispiel ist Jesus. Für uns ist Jesus natürlich Gottes Sohn, klar. Aber objektiv, für viele andere Menschen ist Jesus nicht Gottes Sohn. Für viele andere Menschen ist Jesus ein besonderer Wanderprediger, der eine gute Botschaft hatte, der eine herausfordernde Botschaft hatte, der schon besonders war. Aber wenn wir uns Jesus angucken, rein objektiv, dann war er ein ganz normaler Mensch. Jesus hat gefeiert, hat gern Wein getrunken, hat gern Party gemacht. Jesus hat geweint. Ja? Manchmal gingen ihm Dinge zu Herzen. Das hat ihn bekümmert. Jesus hat an Gott gezweifelt. Gott, warum hast du mich verlassen? Und Jesus war kein Wunderkind. Der musste, als er Zimmermann lernte, das auch lernen von der Pike auf. Der musste schreiben und lesen lernen. Der hatte bestimmt Akne in der Pubertät. Der hatte Liebeskummer. Jesus war ein Mensch wie du und ich auch. Er war ein ganz normaler Mensch. Und trotzdem sagen wir, er war der Sohn Gottes. Warum? Weil Gott sich mit diesem Menschen Jesus von Nazareth verbunden hat. Weil er ihn gesandt hat und weil er gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn. Und woran erkennen wir denn Gott in besonderer Weise in Jesus? Was ist das Besondere, das Größte, das Tiefste? Das sind nicht seine Wunder. Das ist nicht das Speisungswunder, 5000 Menschen macht er satt, er läuft auf dem See und sowas. Was ist denn unser Symbol als Christen? Das da, das Kreuz. Das Kreuz ist das größte Zeichen der Schwachheit Jesu, wo er am Kreuz elendig verreckt. Und da sagen wir, da erkennen wir Gott nirgendwo so dolle wie da. Und das zeigt einfach, dass Gott darin wirkt, was zerbrechlich ist. Sogar wo es in den Tod hineingeht, da ist Gott gegenwärtig. Und dort ist er kraftvoller als an anderen Stellen, die stark und mächtig erscheinen. Und das dritte Beispiel sind wir, nämlich Gemeinde. Was sagt Jesus über Gemeinde? Jesus sagt über Gemeinde, die Pforten der Hölle können euch nicht überwältigen. Und Paulus sagt, ihr seid der Leib Christi. Was sind das? Und Paulus sagt, ihr seid die Heiligen. Was sind das für große Worte? Auch hier, objektiv ist das doch irgendwie anders. Ne? Die 12 Jünger, das war eine Gurkentruppe. Ne, guckt euch mal an, was das für Leute waren. Das war ja nicht nur der Petrus, der Jesus verleugnet hat. Das waren auch Leute wie Simon und Matthäus, die sich nicht so richtig verstanden haben. Das war ganz schön menschlich. Und die ganze Kirchengeschichte ist doch eine Geschichte voller Katastrophen auch. Und voller menschlich und voller Fehler. Und ich kenne euch jetzt nicht so gut, wie ich unsere Gemeinde kenne. Aber ich vermute, dass es auch in eurer Gemeinde manchmal menschelt. Dass ihr nicht alle nur super fromm und heilig und alles top ist, sondern dass sie sagt, wenn ich unsere Gemeinde angucke, da ist schon richtig viel Menschen, da ist auch Schuld dabei, da gibt es auch Risse und Brüche. Und das ist in Gemeinde so, das ist in Kirche so. Und dennoch sagt Jesus, ihr seid mein Leib und ihr, die Pforte der Hölle, können die Christuskirche nicht überwältigen. Also, diese drei Beispiele zeigen, dass Gott eine Schwäche für Menschliches hat, für Zerbrechliches hat, für Schwaches hat. Und dass es für ihn kein Problem darstellt, sondern hier kommt sein Herz besonders in Bewegung. Und ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so? Warum? Also Gott liebt alle, klar. Aber warum schlägt Gottes Herz vor allem für Menschen, die nicht klarkommen im Leben? Warum schlägt Gottes Herz vor allem für die, die Risse und Brüche haben und die Makel haben und wo es nicht rund läuft? Warum schlägt sein Herz besonders für die? Ich glaube deshalb, weil seine Grundausrichtung Barmherzigkeit ist. Und wenn Barmherzigkeit angetriggert wird von Not und von Schwachheit und von Leid, dann kommt Barmherzigkeit zur richtigen Fahrt. Ich kenne das auch von Menschen, die ein weites Herz haben, die ein barmherziges Herz haben. Ja? Wenn diese Menschen auf eine Not treffen, dann werden die lebendig, dann kommen die in Bewegung, dann wollen die helfen. Und so ist es auch mit unserem Gott. Wir haben einen Gott mit einem Herzen voller Barmherzigkeit und Güte. Und wenn er auf uns Menschen trifft, mit unseren Baustellen, dann kommt seine Barmherzigkeit in Gang. Und dann rührt er sich und dann will er helfen. Und das, ihr Lieben, diese Botschaft, die möchte ich auch jetzt über deinem Leben aussprechen. Und das ist meine Botschaft heute Morgen an euch. Dein Leben, so wie du hier bist, das muss nicht perfekt sein. Es kann alles super laufen und unkompliziert, dann freue ich mich mit dir. Aber Gott hat eine Schwäche für dich, wenn es in deinem Leben nicht rund läuft. Wenn es in deinem Leben Risse gibt und Brüche gibt, wenn nicht alles super zusammengeklebt werden kann. Wenn es Makel gibt, dann hat Gott in besonderer Weise eine Schwäche für dich, ein Herz für dich. Und nicht nur das, Gott findet dich schön. Jetzt mal nicht diplomatisch, findet ihr das schön? Nicht diplomatisch. Hanna, ich weiß, wir mögen uns, also du musst jetzt nicht nur deswegen sagen, ach, das ist schön. Wie findet ihr das Teil? Schön? Keiner will so richtig fies sein, ne? Sagen, das ist potthässlich. Naja, objektiv würde man jetzt sagen, es ist nicht wirklich schön. Ne? Habe ich ja auch am Anfang gedacht, am besten in die Tonne. Aber ich finde das mittlerweile cool, das ist auch originell. Ne? Von wegen modern, jemand saß neben mir am Tisch, als ich das zusammenklebte und sagte, wenn du den richtigen Namen hättest, wenn du ein Künstler wärst, könntest du hierfür 100.000 Euro verlangen und die würden wahrscheinlich bezahlt werden. Ne? Nun bin ich nur Pastor, ich finde das Teil wirklich schön. Es steht auf meinem Schreibtisch und ich nehme es sogar mit in Gemeinden und predige darüber. Ich finde es toll. Und so schaut Gott dich an. Gott findet dich schön. Gott hat Freude, wenn er dich ansieht. Und du sagst, in meinem Leben ist so vieles nicht schön. Abgesehen vom Körper, da gibt es einfach Krisen. Da gibt es in Beziehungen, in Partnerschaften richtige Probleme. Da gibt es Schuld in meinem Leben. Da laufen Dinge nicht rund. Und Gott sagt, ich finde dich schön. Ich schaue dich an und ich habe Freude an dir. Und ich wünsche dir, und darum bin ich heute Morgen vom Martin-Luther-Haus zu euch gekommen, dass du das glauben kannst, dass Gott an dir seine helle Freude hat, dass Gott dich anschaut und sagt, hey, du bist schön, so wie du bist. So wie du bist, finde ich dich großartig. Klar, da ist nicht alles super, ja? Da gibt es Baustellen, aber insgesamt finde ich dich schön. Insgesamt bist du für mich ein Grund zur Freude. Und das ist meine Botschaft heute Morgen, die ich euch mitgebracht habe. Und noch ein zweiter Gedanke, Gott kann dich sogar gebrauchen, ne? Und zum Segen setzen, trotz dieser Baustellen, obwohl das alles nicht so super ist. Paulus war ein gutes Beispiel. Ne? Paulus war ja ein sehr erfolgreicher Missionar, ein kluger Theologe, aber er hatte irgendeine Behinderung, irgendeine Erkrankung, wir wissen nicht genau, was es ist, spielt auch keine Rolle, aber es hat ihn ernsthaft behindert. Es hat ihn in seinem Dienst für Gott behindert. Und er bittet Gott und sagt, Gott, du weißt, ich habe hier ein Problem, bitte nimm mir das doch, du bist doch Gott. Ne? Paulus hat ja selber Wunder bewirkt, also ist das eine Kleinigkeit, damit das Ganze wieder weitergeht. Und Jesus sagt, nein, ich heile dich nicht, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Meine Kraft ist gerade da stark, weil du schwach bist. Wo du nicht mehr weiterkommst, da komme ich erst so richtig zur Geltung. Und dann ist Paulus so kühn und sagt, ich will mich rühmen meiner Schwachheit. Das finde ich schon krass, das könnte ich bei mir nicht sagen. Aber wenn wir wenigstens dahin kommen zu sagen, ich finde ein Ja zu meinen Rissen, ich finde ein Ja zu meinen Brüchen, weil ich glaube, dass Gott dadurch wirken kann, dass Gott das segnen kann. Ein Beispiel, das ist jetzt hier, das ist jetzt hier der Intakte. Und jetzt stelle ich mal, so war das nämlich auch gedacht von unserer Aktion, so. Ein kleines Teelicht hinein. Und jetzt könnt ihr mal schauen. Gut, es ist sowieso jetzt relativ hell. Wie die Leuchtkraft. Seht ihr das Licht so? Nicht so richtig, ne? Also ihr glaubt mir bestimmt, dass da ein Licht drin ist. Aber so richtig von außen irgendwie nicht so. Jetzt kommt aber mein Blumentopf. Und jetzt werdet ihr Augen machen. Wenn das jetzt funktioniert, das letzte Mal habe ich den ganzen Kerzenwachs ausgeschüttet. Also es kann sein, dass das jetzt hier gleich voller Kerzenwachs ist. Aber das kommt davon, wenn man einen Gastprediger einlädt. Schaut mal. Kann man hier Licht sehen? Schon, ne? Hier kann man Licht sehen. Ich war so stolz, die ganzen Blumentöpfe, ne, der Kinder, die standen da alle so. Überall war eine Kerze drin, aber kaum irgendwie hat man was gesehen. Bei meinem hat man das Licht gesehen. Und da war ich versöhnt mit diesem Blumentopf. Und da habe ich verstanden, hey, da sind zwar Risse, da fehlt was, aber das Licht von Jesus kann dadurch durchscheinen. Das hält dir nicht auf. Das blockiert dir nicht, sondern das sagt, hey, da, wo du richtige Lücken hast, wo das echt nicht rund läuft, da möchte mein Licht gerade durchscheinen und will andere erfreuen. Und das finde ich total stark. Und da habe ich gesagt, hey, ich will nicht stolz sein auf die Risse und Brüche und auf die ganzen Lücken, aber ich kann doch damit leben, weil ich weiß, es ist für Gott eine Chance. Es ist für Gott eine Chance, in besonderer Weise auch durch mich zu wirken. Und das kann auch bei dir sein, ja, wenn das Licht von Jesus in dir brennt. Dann, wenn du weißt, ich bin geliebt, ich bin echt geliebt, trotz dem ganzen Kram, trotz dem ganzen Mist, dann ist es so, dass andere das auch sehen und sagen, meine Güte, die hat echt einiges, was nicht so rund läuft, aber die hat so ein Selbstbewusstsein, sie fühlt sich so geliebt, wenn ich das doch auch haben könnte. Oder vielleicht Hoffnung, ja, wenn du Jesus in deinem Herzen hast, dann kannst du echt Hoffnung haben, dass dein Leben am Ende kein Scherbenhaufen ist, sondern dass er am Ende alles gut macht. Und wenn du diese Hoffnung hast, das kann auch andere Menschen anstecken. So, ich muss mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Gleich kommt ja der nächste Gottesdienst, darum muss ich jetzt leider schließen. Ich komme zum Schluss und meine Botschaft ist hoffentlich angekommen. Erstens, ich fasse nochmal zusammen, egal wer du bist und egal wie du heute hier bist, ob alles rund läuft, ob alles top ist oder ob du Risse hast, Brüche hast, Kerben hast, Scherben hast, Gott findet dich schön. Er hat Freude an dir. Und ich wünsche dir, dass du das in deinem Leben glauben kannst, dass du es nicht nur hörst, okay, sondern dass du in deinem Herzen bist, hier, Gott findet mich schön, Gott findet mich toll. Und die andere Botschaft ist, gerade darin kann dich Gott in besonderer Weise segnen. Amen.